letzten Abend, als er hier auf dieser Welt war. Das letzte Gebet, das er gesprochen hat, bevor er am nächsten Tag ans Kreuz ging. Und dann, wenn du weißt, du musst sterben, dann betest du nicht etwas Oberflächliches wie um schönes Wetter oder irgend so etwas. Dann betest du das, was wirklich auf deinem Herzen ist. Das, was dir eigentlich am wichtigsten ist. Das, was dein Herz bewegt. Und darum möchte ich heute einen Teil lesen von diesem hohenpriesterlichen Gebet. Und das steht in Johannes 17. Ich lese die Verse 20 bis 26. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also da ist gemeint, für die, die durch das Wort, durch die Predigt von den Aposteln zum Glauben kommen. Und hier betet Jesus für dich und für mich. Er hat da uns schon gesehen. Er betet für uns, für jeden von uns. Dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein. Auf das die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Und ich werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Als erstes möchte ich gleich vorwegschicken, dass wenn Jesus von eins sein spricht, meint er damit nicht, dass wir alle gleich aussehen müssen, dass wir unsere Persönlichkeit aufgeben müssen oder unsere Kultur. Nein, das perfekte Vorbild von eins sein ist die Dreieinigkeit. Die Dreieinigkeit Gottes zeigt uns, was es bedeutet, eins zu sein. Gott Vater hat keinen Leib, einen menschlichen Leib, wie wir ihn haben. Auch keinen Auferstehungsleib. Gott Vater wohnt nicht in den Menschen, wie der Heilige Geist zum Beispiel in uns Menschen lebt. Jeder von ihnen offenbart sich auf unterschiedliche Weise und trotzdem sind sie vollkommen eins. Sie sind eins in ihrem Charakter, sie sind eins in ihrem Willen, sie sind eins in ihren Fähigkeiten. Wieso war es nun Jesus so wichtig, dass wir eins sind mit ihm und eins sind miteinander? In Vers 21 haben wir gelesen, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also ein Grund ist, dass die Welt glauben soll, dass Gott Jesus auf diese Welt gesandt hat. Wir haben viele verschiedene Glieder, sind hier auf der Welt. Jeder Christ ist dort ein Glied und das Haupt ist im Himmel, das uns übernatürlich zu einem Leib zusammengebunden hat. Christus schenkt uns eine göttliche Einheit. Jesus ist gekommen, um die Grenzen den Menschen wegzunehmen. Als er hier auf der Erde gelebt hat, hat er ganz viele Regeln, die damals üblich waren, eigentlich gebrochen. Als er mit der Samariterin, der Frau am Jakobsbrunnen, gesprochen hat, haben alle gedacht, was macht dieser Mann? Das ist ein No-Go, war das zu der Zeit. Und er hat die Grenzen, die zwischen Menschen waren, zersprengt. Und das macht er auch heute noch. Er ist der Gott, der Versöhnung bringt. Er ist der Gott, der, für den alle Menschen gleich sind. Wir lesen in Galater 3,28, hier ist nicht mehr Jude noch Grieche. Hier ist nicht mehr Sklave noch Freier. Hier ist nicht mehr Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Vor ihm sind wir alle gleich viel wert. Vor ihm gibt es keine Unterschiede, weder in Kultur noch irgendwelche anderen Wertsachen, wo Ausbildung oder was auch immer. Er hat alle eins gemacht. Und wir können überall in der Welt immer wieder sehen, dass Gott, Jesus, der ist, wenn Menschen sich zu Jesus bekehren, dass sie versöhnt werden, dass Araber und Juden versöhnt werden, die von Grund auf immer miteinander gestritten haben, dass zerbrochene Beziehungen wieder geheilt werden. Oder wenn man irgendwo hinreist, wir sind immer wieder auch unterwegs in verschiedenen Ländern, und wenn man dort Christen trifft, es ist einfach speziell. Du triffst fremde Menschen und auf den ersten Blick, auf den ersten Dings hast du irgendetwas verbindet. Du kannst es nicht erklären, du bist total unterschiedlich und trotzdem ist dort dieses Einssein im Geist. Und das ist es, wo Jesus als Friedensstifter wirkt. Das ist, dass die Menschen herum erkennen, dort ist ein lebendiger Gott. Jesus ist von Gott gesandt worden. Und ich möchte eine Geschichte lesen aus dem ersten Mosebuch, das wir die meisten alle kennen. Es geht um 1. Mose 11, 4 bis 8, möchte ich lesen. Und sie sagten, auf, wir wollen uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, und uns so einen Namen machen, damit wir nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da stieg der Herr herab, um die Stadt zu besehen und den Turm, den die Menschen bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, was immer sie sich zu tun vornehmen. Auf, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprachen verwirren, dass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde, und sie ließen davon ab, die Stadt zu bauen. Wir haben gelesen, sie haben gesagt, wir wollen uns einen Namen machen. Der Name, der dort zu der Zeit bekannt war, berüchtigt war, den alle kannten, war Noah. Jeder kannte die Geschichte von Noah. Und es war dort einige Generationen, nachdem die Sintflut war. Da war noch das Schiff auf dem Berg Ararat weit weg. Jeder hat das gesehen, dass Gott dort Geschichte geschrieben hat. Aber die Menschen, die Generation, die zu der Zeit lebte, kannten Gott nicht mehr persönlich. Sie haben sich von Gott abgewandt. Es war für sie eine Geschichte, die Vergangenheit war und nichts mit ihnen zu tun hatte. Und sie wollten sich selber berühmt machen. Sie wollten, dass ihr Name berühmt ist und nicht Gottes Name. Darum wollten sie einen Turm bauen, der von weit her gesehen wird. Erkennen wir die Parallele? Dort ist das Schiff, das Zeugnis gibt von der Herrlichkeit Gottes. Und sie wollten einen Turm bauen, der mächtig ist, der Zeugnis gibt von ihrer Herrlichkeit. Und Gott musste diesem Größenwahn ein Ende machen. Gott hat sich wahrscheinlich gedacht, nein, nicht schon wieder. Jetzt habe ich gerade diese Sintflut geschickt, die die Menschen vor diesem Größenwahn bewahren sollten, dass sie sich selber zerstören. Und jetzt haben sie schon wieder so verkehrte Gedanken. Und er musste ihre Sprache verwirren, damit sie sich über die Erde zerstreuten. In Vers 6 lesen wir, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, was immer sie sich zu tun vornehmen. Obwohl, dass diese Menschen etwas Böses sich erdacht haben, hat Gott gesagt, wenn sie sich eins werden, wird ihnen nichts mehr unmöglich. Es ist ein Prinzip, dass Einheit eine Kraft hat, das Unmögliches möglich macht. Ob dies zum Guten ist oder zum Schlechten, es ist ein Prinzip. Einheit hat Kraft. Als ich das so mir nachgedacht habe, gerade im Dritten Reich hat man sich doch immer wieder mal gefragt, wie konnte dies überhaupt geschehen? Dort ist es eine Einheit vom Bösen, die Kraft hat, dass etwas überhaupt geschehen konnte. Und handherum auf der anderen Seite hat eben die Einheit auch im Guten eine Kraft, ein Potenzial, das wir nicht unterschätzen sollten, das wir einfach nutzen sollten. Denn dann sind auch Sachen möglich, die sonst unmöglich wären. Der Knackpunkt ist oftmals aber für unsere Uneinigkeit, dass wir vielleicht unseren eigenen Namen groß machen möchten, dass wir unsere Ehre suchen, unsere Rechte. Ach, meine Bedürfnisse, meine Träume, meine Vorstellungen. Und da müssen wir sagen, wenn wir aber unseren Fokus auf das «Ich mir meiner» wegnehmen und sagen, wie unser Fokus soll Christus sein, dann ist eine Einheit möglich, die das Unmögliche hervorbringt, das dann Zeugnis gibt von Gottes Kraft und Herrlichkeit. Ich möchte einen weiteren Punkt dazu fügen, wieso es Jesus wichtig war, dass wir eins sind, und der steht in Vers 23. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Von Anfang an, von der ersten Stunde an, war es Gott wichtig, dass der Mensch ihn erkennt, dass der Mensch erkennt, wie sehr er ihn liebt, was sein Herz ist. Darum hat er auch Jesus auf diese Erde geschickt, damit Jesus uns offenbart, wie Gott ist. Der Kreuzestod offenbart die Liebe des Vaters zu uns. Eine Liebe, die nicht einfach Freunde liebt, die auch, aber die sogar die Feinde liebt und sein Leben lässt. Und diese Hingabe, der Kreuzestod war einmalig, aber die Liebe, die dahinter steht, die Liebe, die sich hingibt, die Liebe, die leidenschaftlich ist für dich, die hat sich nicht geändert. Das war nicht eine einmalige Liebestat in dem Tag, als er sich hingab. Diese Liebe, die hat er heute und morgen und jeden Tag für dich. Und diese Liebe möchte er durch uns dieser Welt offenbaren. Er hat gesagt, ich sende euch in die Welt hinaus, damit ihr mit der gleichen Liebe, mit der ich euch geliebt habe, die Menschen liebt. Und diese Liebe offenbart, dass Gott sie liebt. Ich habe auch ein paar Synonyme aufgeschrieben von Einssein. Einssein bedeutet sich decken, ein und dasselbe sein, sich gleichen, harmonieren,
keinen Unterschied machen. Wie Jesus zum Beispiel sagte, wenn ihr mich seht, der hat den Vater gesehen. Übereinstimmen, zusammenpassen, im Einklang sein. Du kannst vielleicht in einem Punkt mit jemandem übereinstimmen und ihn trotzdem nicht lieben. Aber wenn du in Einklang mit ihm bist, wenn du keinen Unterschied machst zu ihm, dann offenbart das eine tiefe, innige Liebesbeziehung. Der nächste Punkt, was Jesus wichtig war, wieso, dass wir in Einheit leben, ist, den lese ich in Vers 13, dies rede ich in der Welt, auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei. Meine Freude soll in ihnen vollkommen sein. Wow, das ist doch fast zu gut, um wahr zu sein. Eine vollkommene Freude, nicht irgendwo einmal ein bisschen Juhu, sondern eine vollkommene Freude, die Bestand hat. Wenn wir in Einheit leben, wenn wir in Harmonie leben, also das ist etwas, das bei uns Freude auslöst, das bei uns Gefühle der Freude auslöst. Und es geht aber nicht einfach nur um Gefühle, sondern darum, dass wir einfach merken, es ist diese Liebe, diese Einheit, die einfach eine Freude ist, die über dem hinausgeht, was wir nur an Umständen haben. Und da geht es ja eben nicht darum, dass wir eine verbissene, mühsam erkämpfte Einheit haben, sondern dass wir erleben, wenn wir mit Gott eins sind, wenn wir mit ihm eins sind, schenkt er uns die Gnade der Einheit miteinander. Wenn wir erleben, dass sein Evangelium Kraft hat, uns eins zu machen, dann setzt das Freude frei. Und ich möchte jetzt auch praktisch ein paar Punkte sagen. Wie werden wir nun eins? Einheit fängt einfach zuerst mal bei mir persönlich an. Wir werden nur eins, wenn wir mit uns selber eins sind. Wenn du dich selbst nicht annimmst, wenn du uneins bist mit dir, wenn du kein Ja hast zu dir selber, wenn du unversöhnt bist mit deinem Lebensweg, dann bist du nicht eins mit Jesus. Und dann bist du auch nicht eins mit seinem Leib. Die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du kannst deinen Nächsten nicht lieben, wenn du dich selber nicht liebst. Du kannst deinen Nachbarn, deinen Ehepartner, deine Kinder oder wer auch immer nicht wirklich lieben, wenn du dich selber nicht liebst. Und all unser Verhalten zeigt uns oft einen Spiegel auf. Wenn ich unzufrieden bin mit mir selber, dann zeigt sich das, dass ich auch unzufrieden bin mit dem anderen. Die Wurzel von unserem Verhalten gegenüber dem anderen ist meist eine Scham in uns selber. Ein kritischer Geist, Unzufriedenheit, Anforderungen richten, all das ist ein Spiegel, der uns vorgehalten wird, weil wir selber mit uns uneins sind, weil wir selber nicht ein Ja haben zu uns. Ich war oft und lange sehr hart für mir selber gegenüber. Ich würde sagen, ich war mein schlimmster Zuchtmeister. Und als ich das realisiert habe, habe ich auch gemerkt, das macht mich hart gegenüber all den anderen. Als ich durch schwierige Situationen hindurchgegangen bin, dann erwartete ich, das andere muss doch auch hart sein und stark sein. All das, was wir uns selber gegenüber, wie wir uns selber gegenüber sind, das spiegeln wir dem anderen. Oft ist uns das gar nicht klar. Aber all das zeigt uns eigentlich auf, wir müssen uns selber zuerst annehmen, weil Jesus uns angenommen hat. weil Gott ein Ja hat zu uns. Wir haben alle das Bedürfnis, dazu zu gehören. Wir haben alle das Bedürfnis, ein Teil zu sein von etwas Größerem. Und trotzdem und gleichzeitig möchten wir auch einzigartig sein. Wir möchten herausstechen mit dem, was Gott in uns hineingelegt hat. Und ich ermutige dich, sei dort unverschämt, all das auszuleben, was Gott in dich hineingelegt hat. Aber ein gesundes Herausstechen geht eben diese Annahme von Gott voraus. Diese Annahme, das Ja sagen zu sich selber, das predigt nämlich die Welt auch. Sie sagen auch, sage Ja zu dir. Aber das sagen sie ohne Gott. Und das ist gefährlich. Dann bekommst du nämlich, hast du Menschen, die sagen, ich brauche mich nicht zu verändern. So bin ich eben. Du musst mich annehmen, so wie ich bin. Aber eigentlich zeigt das nur auf, dass sie minderwertig sind. Dass sie nach Annahme sich lechzen im tiefsten Inneren. Gerade viele taffe Masken, die wir sehen, offenbaren nur eine Minderwertigkeit im Herzen der Menschen. Lassen wir uns da nicht täuschen. Wenn ich in der Annahme von Gott tief verwurzelt bin, dann kann ich auch Fehler zugeben. Dann kann ich sagen, ja, ich habe dieses falsch gemacht und es fällt kein Zacken aus der Krone. Wenn man Fehler zugibt, weil man weiß, ich bin geliebt, weil man weiß, ich bin angenommen. Und dann kann Jesus das Beste aus uns herausholen. Dann kann Jesus das machen aus uns, was er sich eigentlich vorgestellt hat. Dann finden wir unsere wahre Persönlichkeit in Christus Jesus und nicht außerhalb von ihm. Und du kannst nicht Ja sagen zu Jesus und gleichzeitig Nein sagen zu seinem Leib. Das ist unmöglich. Wenn du Ja sagst zu Jesus, sagst du auch automatisch Ja zu seinem Leib. Oder hast du schon mal einen Kopf gesehen, wo nur ein Fuß dran war? Ohne Körper, das wäre ja ein Mensch, der gar nicht lebensfähig ist. Und so brauchen wir einander. Wir brauchen die anderen Glieder. Und wenn wir ein Ja haben zu uns, so wissen wir auch, dass Gott genau ein gleiches Ja hat zu jedem von uns. Und so wollen wir den anderen auch in diesem Licht sehen. So wollen wir sagen, ich habe ein herzhaftes Ja zu dir. Zu jedem von uns. Weil wir wissen, Gott ist dran bei jedem. Wir sind noch nicht da, wo wir oftmals sein möchten. Auch ich selber merke ja immer wieder, ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte. Und hin und wieder vergesse ich, wer das ich eigentlich bin in Christus und wer mein Vater ist. Und dann kann ich wieder umkehren und sagen, du Jesus bist meine Identität. Du bist mein König, du bist mein Vater. Und dasselbe können wir auch dem anderen zugestehen. Gott ist auch noch nicht mit ihm fertig. Gott ist auch bei ihm dran. Wir werden eins durch die Herrlichkeit von Gott. In Vers 22 lesen wir, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Was ist die Voraussetzung, dass wir eins sein können? Was steht dort? Damit wir eins sein können, geht etwas voraus, was Gott tut, was er allein tun kann. Und das sagt er, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Dieselbe Herrlichkeit, die Jesus von Gott Vater hatte, die hat er uns gegeben. Und das steht nicht irgendwie, das wird er uns einmal geben, wenn wir im Himmel sind. Das steht in Vergangenheitsform, steht dort. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben. Das ist schon geschehen. Diese Herrlichkeit hat er uns schon geschenkt. Dies gilt es im Glauben anzunehmen. Wenn wir nämlich dieses Einssein durch menschliche Anstrengung und durch sich zusammenreißen erreichen wollen, dann sind wir auf dem gleichen Niveau wie irgendwelche weltlichen Vereine. Das können die auch. Ich bin auch in einem Sportverein. Wir versuchen dort auch irgendwie klarzukommen. Aber das ist nicht das Ziel. Dafür ist Jesus nicht gestorben. Das macht auch kein Zeugnis für ihn. Ich möchte auch den Vers 26 lesen. Dort steht, und ich habe... Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Wir haben gerade letztes Jahr die verschiedenen Namen von Gott besprochen, wo uns seinen Charakter offenbaren, wo uns sein Wesen geoffenbart haben. Und ich werde ihn kundtun. Damit weist er auch hin auf den Kreuzestod, dass in diesem Kreuzestod das Ja und das Amen ist für jede Verheißung, die in dem Namen Jesu ist. Damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Und genau diese Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Ich in ihnen. Jesus lebt in uns. Geben wir ihm Raum. Die Grundlage für unser Einssein ist immer die Grundlage, dass wir eins sind mit Gott. Jesus hat den ersten Schritt getan. Er hat sich uns gleichgestellt. Er wurde Mensch wie wir, damit er uns verstehen kann. Damit er mit uns fühlen kann. Damit er mit uns Leid teilen kann und sich mit uns freuen kann. Und er hat sich für immer mit uns vereint. Da ist eine Einheit, die ist für immer dort. Und je mehr wir diese Beziehung mit Gott pflegen, von innen her ihm Raum schaffen und ihm vertrauen, wird dieses Einssein nach außen hin sichtbar. Wird dieses Einssein sichtbar von der Welt. Nämlich da wächst dann das Vertrauen. Und dann können wir einfach auch Einheit leben, auch wenn wir ganz verschieden sind. Dann gestattet diese Einheit auch, dass wir unterschiedliche Ideen haben, unterschiedliche Vorstellungen haben, dass wir ganz anders gestrickt sind, oftmals. Wir können trotzdem eins sein, weil wir einander achten, weil wir einander ehren. Weil wir vielleicht gerade die Einzigartigkeit und das Anderssein vom anderen wertachten und schätzen. Und ich habe noch nie, mein Mund hat noch nie gesagt, Fuß, jetzt rede du mal. Das ist für den Körper so normal, dass jeder unterschiedlich ist, jedes Organ. Und wieso haben wir manchmal das Gefühl, wir müssten den Bruder und die Schwester nach unseren Vorstellungen umformen? Genießen wir es doch gerade, dass wir eben anders sind. Und dieses als Ergänzung ist füreinander. Und was für mich ganz etwas Wichtiges ist, Jesus hat gebetet, dass wir eins sind. Und jedes Gebet, das Jesus gebetet hat, wurde erhört. Wieso sollte dieses Gebet nicht erhört werden? Es ist sein Gebet und sein Wirken, dass er diese Einheit in uns wirkt. Und wir werden eins durch Vertrauen und Hingabe. Vers 23, ich in ihnen und du in mir, auf dass wir vollkommen eins sind. Und was bedeutet es, eins zu sein mit Christus? Dass wir dasselbe wollen wie er. Dass wir alles mit ihm teilen. Seine Gedanken sollen mehr und mehr meine Gedanken werden. Ich will lieben, was er liebt. Ich will hassen, was er hasst. Seine Freunde sind meine Freunde. Seine Feinde sind meine Feinde. Und damit das geschehen kann, muss ich jemand wirklich gut kennen. Wie kann ich lieben, was er liebt, wenn ich ihn nicht kenne? Wie kann ich denken, was der denkt, wenn er mir fremd ist? Und ihr merkt, es geht immer und immer und immer, jedes Mal eigentlich um dasselbe. Es geht um Beziehung. Es geht um diese Beziehung mit Gott. Dass das Vertrauen wächst in ihn. Dass ich vertrauen kann, dass er gut ist. Dass ich vertrauen kann, dass er weiß, was für mich gut ist. Darum kann ich dann auch sagen und beten, Herr, dein Wille geschehe. Und nicht meiner. Dein Wille geschehe. Und wo jedes Glied am Leib sagt, dein Wille geschehe, da bin ich überzeugt, dass die Einheit immer mehr zum Vorschein kommt. Jesus ist doch nicht schizophren, dass er ein Hirn wäre, das einem Fuß sagt, geh nach rechts und dem anderen geh nach links. Aber wenn wir müssen wegkommen von dem, dass wir einfach nur auf uns schauen, sondern dass wir das höhere Ziel vor Augen haben. Ein höheres Ziel als uns selber. Ein höheres Ziel als unser eigenes Leben. Unser Ziel ist es, dass das Reich Gottes hier offenbar wird. Dass seine Kraft offenbar wird, dass sein Name verherrlicht wird. Und dann können wir auch über Differenzen hinweggehen, herausfordernde Situationen packen, weil wir etwas Höheres anstreben und für etwas Höheres leben. Dann können wir verschieden sein, verschiedene Vorstellungen haben und wir haben verschiedene Aufgaben. Aber es ist immer ein und derselbe, der unser Leben regiert, und das ist Jesus Christus. Ich möchte uns herausfordern, zu sehen, welches Potenzial in dieser Einheit ist. Ein Potenzial, das wir auch eben in der Geschichte vom Turmbau von Babel sehen. Dort ist ein Potenzial in der Einheit. Und wenn dort noch Jesus Christus hineinkommt, wird dieses Potenzial mannigfaltigfach multipliziert. Und ich möchte dort etwas weitergeben, was Reinhard Bonke mal gesagt hat. Habe keine Angst, eine Null zu sein. Dies ist okay. Nimm Jesus in dein Leben auf und mache ihn zu deiner Nummer eins. Das wird dein Leben verändern. Dann bist du nicht mehr eine Eins. Du wirst keine Eins sein, aber du bist auch keine Null mehr, sondern ihr werdet zusammen eine Zehn sein. Und wenn dann ein anderer dazukommt, der auch mal eine Null war und Jesus zu seiner Eins gemacht hat, dann werdet ihr zusammen nicht eine Elf sein, sondern ihr werdet zusammen eine Hundert sein. Das ist die Mathematik vom Reich Gottes. Jesus ist der, der multipliziert. Er ist der, der das Potenzial von dir herausholt. Lasst uns leben für diesen Christus, dass sein Name verherrlicht wird. Wir möchten, dass sein Name verherrlicht wird. Und vertraue seiner Liebe, die er dir offenbart hat. Vertraue darauf, dass er in dir lebt und wirkt. Vertraue darauf, dass er sein Werk in dir tut. Dass es nicht einfach deine eigene Anstrengung ist, sondern leg dein Leben einfach hin und sag, tu dein Werk in mir. Dein Wille soll geschehen. Amen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du durch dein Erlösungswerk Brücken gebaut hast. Dass du durch dein Erlösungswerk heute noch Menschen, Beziehungen, die zerbrochen sind, heilst und wiederherstellst. Dass du heute jeden Einzelnen, der hier ist, der merkt, ich bin in meinem Herzen zerbrochen. Das sind zerbrochene Beziehungen. Leg diese Beziehungen Gott dar, damit er einfach Heilung hineinbringen kann. Nimm das Ja, das Gott für dich hat. Nimm es von Herzen an. Sag Ja zu dir. Ich danke dir, Vater, dass du ein so wunderbares, herrliches Ja hast für jeden von hier, von uns. Vater, ich danke dir, dass du durch deinen Geist durch die Reihen gehst und jedem sagst, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich habe Wohlgefallen an dir. Der Vater hat ein Ja für dich. Du musst nicht für dich selber kämpfen. Und ich danke dir, Vater, dass du einfach uns hilfst, den Menschen, die Brüder und Schwestern mit deinen Augen zu sehen. Den Nächsten neben mir mit deinen Augen zu sehen. Und auch dort mein Ja zu haben. Den anderen mit deinen Augen zu sehen und zu ehren. Und ich danke dir, dass du der Gott bist, der für mich gebetet hat. Jesus, dass du für jeden von uns hier gebetet hast und dass wir wissen, dass dein Gebet erhört wird. Dass du eine Einheit hier aufrichtest, die nur du aufrichten kannst. Eine Einheit, die Zeugnis gibt von deiner Herrlichkeit. Eine Einheit, die Zeugnis gibt von deiner Größe. Eine Einheit, die den Menschen offenbart, sie sind geliebt. Eine Einheit, die Freude bei uns auslöst. Und ich danke dir, dass wir das dir abgeben können. Und dass wir einfach, jeder von uns einfach sagen kann, wir wollen, dass dein Wille geschieht und dein Reich kommt. Dein Reich offenbar wird. Danke, dass du dein Werk in jedem von uns tust, dass wir mehr und mehr in dein Bild verwandelt werden. Amen.